Nachdem ihr jetzt alle wach seid, machen wir eine kleine Prüfung. Wer von euch kann sich noch erinnern, was die Losung für das letzte Jahr gewesen ist? Gertrud? Sehr gut. Ganz ehrlich, also ich sag's nochmal, damit es alle hören, ne? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich musste nachschauen, obwohl ich hier gestanden habe vor ziemlich genau einem Jahr und die Predigt drüber gehalten habe. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, da fiel mir dann doch das ein oder andere im letzten Jahr ein an Situationen, wo die Losung vom letzten Jahr mir persönlich geholfen hat, doch vielleicht hier und dort liebevoller zu antworten, zu reagieren, zu handeln. Und ich muss aber auch bekennen, ganz ehrlich, es ist mir nicht immer gelungen. Aber manchmal schon. Manchmal hat mich die Jahreslosung davor bewahrt, einfach draufzuhauen oder Böses mit Bösem zu vergelten. Und für dieses Jahr habe ich mir dann extra eine Erinnerungshilfe in mein Portemonnaie gelegt. Ich habe die mal hier mitgebracht, so ein Kärtchen. Steht sie drauf, prüft alles und behaltet das Gute. Und ich werde sie in mein Portemonnaie legen und hoffentlich werde ich sie dann auch immer wieder vor Augen haben und ich hoffe, dass sie mich auch vor mancher Dummheit bewahren wird. Die Jahreslosung 2025, ich habe sie auch hier ausgeblendet mit einem schönen künstlerischen, grafischen Darstellung der Losung, kommt aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 21. Ganz kurz und knackig auf den Punkt, prüft alles und behaltet das Gute. Der Brief an die Thessalonicher ist einer der frühesten Briefe des Apostel Paulus und überhaupt eine der frühesten Schriften des Neuen Testaments. Wahrscheinlich schreibt Paulus diesen Brief an die Thessalonicher aus Korinth. Thessalonich und Korinth liegen beide in Griechenland. Und er ist dort auf seiner zweiten Missionsreise. Wir können da in Apostelgeschichte auch von lesen. In Apostelgeschichte 17 zum Beispiel wird erzählt, wie Paulus diese Gemeinde in Thessalonich gründet, wahrscheinlich etwa 49 oder 50 nach Christus. Und er selbst ist nur eine sehr kurze Zeit in Thessalonich. Es heißt in Apostelgeschichte, dass er an drei Sabbaten, also drei Wochen maximal, vielleicht sogar weniger, also an drei Sabbaten ist er dort vor Ort und predigt in der jüdischen Synagoge und danach gibt es einige, die zum Glauben an Jesus Christus finden, aber viele sind empört, dass Paulus Jesus als den Messias verkündigt und ein jüdischer Mob macht einen Aufruhr und er muss fliehen aus Thessalonich. Er zieht dann weiter nach Beröa und Beröa ist die nächste Stadt, in der eine Gemeinde entsteht und das ist die Gemeinde, die dafür bekannt ist, wie Eugen schon anmoderiert hat, die alles mit dem Wort Gottes, damals mit dem Alten Testament, mit den Schriften von Gottes Wort geprüft haben, was Paulus gesagt hat und tatsächlich festgestellt haben, dass das, was Paulus sagt, so auch in der Bibel, im Alten Testament deutlich geschrieben steht. Und deswegen sind sie gläubig geworden und waren vielleicht die etwas Besseren als die Thessalonicher. Zumindest die, die nicht Christen geworden sind in Thessalonich. Paulus ist dann weitergezogen nach Athen. Wir können das in der Apostelgeschichte nachlesen. Und nach einiger Zeit, dort hat er auch eine ganz berühmte Predigt gehalten, alles in der Apostelgeschichte zum Nachlesen. Und dann kommt er nach Korinth. Und in Korinth hält er sich ungefähr anderthalb Jahre auf. Das ist eine der längsten Zeiten, die Paulus tatsächlich dann auf seinen Missionsreisen verbringt. Er bringt noch einmal zweieinhalb Jahre in Ephesus bei der nächsten Reise. Aber in Korinth bleibt er sehr lang. Und er kümmert sich aber weiter um diese Gemeinden, gerade die Thessalonicher, die ja in der Gefahr stehen, so ein bisschen zwischen allen Stühlen unter die Räder zu kommen. Ja? Und er schickt seine Mitarbeiter, um die Christen weiter zu unterweisen und sie zu stärken in ihrem Glauben. Und als sie dann zurückkommen und ihm berichten, dass die Christen sich dort sehr prächtig entwickeln, obwohl es wirklich schwierige Umstände sind und ihrem Glauben wachsen, da ist er wirklich sehr, sehr dankbar. Und er schreibt voll Dankbarkeit diesen 1. Thessalonicher Brief, um diese jungen Gläubigen noch einige wichtige Wahrheiten mitzugeben, was das Leben und das Sterben mit Jesus Christus bedeutet und wie man das richtig macht. Und er hält sich dabei sehr, sehr kurz und kommt da sehr schön auf den Punkt. Und deswegen finde ich das immer eine super Einstiegsgelegenheit für Menschen, die gerade frisch zum Glauben an Jesus kommen, dass sie den ersten, von mir aus gerne auch den zweiten Thessalonicher Brief, sich durchlesen. Es ist kein langer Brief im Neuen Testament. Also wenn ihr noch keine feste Idee habt, wo ihr mit dem Bibellesen startet, das ist auf jeden Fall ein super Tipp. 1. Thessalonicher Brief, wo kurz und knackig die wichtigsten Grundlagen unseres Glaubens auf den Punkt gebracht werden. Und zum Schluss kommt er im 1. Thessalonicher Brief dann auch mal auf ein paar ganz praktische Tipps für das Leben mit Jesus zu sprechen. Und das möchte ich lesen, dass wir auch ein bisschen den Kontext verstehen, in dem Paulus diese Aussage, die zu unserer Jahreslosung geworden ist, tätigt. Und ich lese ab Vers 12 im 5. Kapitel, 1. Thessalonicher 5, ab Vers 12. Wir haben aber eine Bitte an euch, Brüder und Schwestern. Erkennt diejenigen unter euch an, die sich für die Gemeinde abmühen. Sie sorgen im Auftrag des Herrn für euch und zeigen euch den rechten Weg. Begegnet ihnen wegen ihres Einsatzes mit größter Achtung und voller Liebe. Lebt in Frieden miteinander. Brüder und Schwestern, wir bitten euch, weist diejenigen zurecht, die kein geregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, kümmert euch um die Schwachen und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr stets einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Freut euch immerzu, betet unablässig. Dankt Gott für alles. Denn das ist Gottes Wille und das hat er durch Christus Jesus für euch möglich gemacht. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, missachtet die prophetische Rede nicht. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Also, jeder Satz, mindestens eine Predigt. Und Paulus führt das dann auch aus, wenn man in seinen anderen Briefen liest, dann bekommt man ein ausführlicheres Bild, was er da im Einzelnen hier meint mit diesen fast schon staccato-mäßigen Tipps und Hinweisen, die er Ihnen hier zum Schluss gibt. Und ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr in einer ruhigen Minute nochmal etwas mehr darüber lesen wollt, was das bedeutet, ein Leben mit Jesus zu führen, da möchte ich auf zwei Passagen hinweisen, dürft ihr euch die gerne notieren. Einmal aus dem Römerbrief Kapitel 12, Römer 12, zum Beispiel Vers 9 bis Vers 21, aber ihr dürft natürlich das ganze 12. Kapitel lesen, ist auch nicht verboten. Da wird sehr, sehr schön auf den Punkt nochmal gebracht, was das eigentlich bedeutet, ein Leben mit Jesus zu führen. Oder Philipper Kapitel 4, also Römer 12 und Philipper 4, die ersten 9 Verse. Also wenn ihr heute nachmittags noch eine ruhige Minute habt, dann lest euch das durch, um da einen Eindruck von zu bekommen, was Paulus im Einzelnen da meint. Die Christen damals hatten das Neue Testament noch nicht, ja, so wie wir heute hier die ganze Bibel haben. Aber diesen Brief, den hatten sie. Und es ist ganz interessant, dass zum Ende vom 1. Thessalonicher Brief Paulus sogar nochmal sehr deutlich betont, dass dieser Brief für alle in der Gemeinde vorgelesen wird. Also sie sollen ihn gemeinsam gründlich lesen, damit sie alle auch diese Informationen haben. Was sie hatten, ist das Alte Testament, aus dem Paulus Christus als Retter, Herr und Richter der Welt verkündigt. Und sie hatten den Heiligen Geist empfangen, als sie sich bekehrt haben. Auch im 1. Thessalonicher Brief spricht Paulus darüber, wo sie Jesus Ja gesagt haben, ja Jesus, ich vertraue dir mein Leben an, ich möchte dir folgen. In dem Moment hat Gott ihnen den Heiligen Geist geschickt. Und diesen Heiligen Geist sollten sie wirken lassen und seiner Leitung folgen. Auch das haben wir gerade gelesen, betont Paulus hier nochmal. Und Paulus, er vertraut dabei auf das Versprechen, das Jesus selbst uns gegeben hat. In Johannes 14, 26 lesen wir, der Vater wird euch in meinem Namen den Beistand senden, den Heiligen Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt habe, sagt Jesus zu seinen Jüngern, kurz bevor er ans Kreuz geht und dann stirbt und nachdem er auferstanden ist, auch verschwindet, für sie zumindest sichtbar, ja, aus der Welt scheidet. Und in Kapitel 16, im Johannesevangelium auch ab Vers 8, wenn dann der Beistand kommt, sagt Jesus, wird er dieser Welt die Augen öffnen für ihre Schuld, für die Gerechtigkeit und das Gericht. Und dann ab Vers 12, ich habe euch noch vieles zu sagen, sagt Jesus, aber das könnt ihr jetzt nicht ertragen. Wenn dann der Beistand kommt, der Geist der Wahrheit, der wird euch helfen, die ganze Wahrheit zu verstehen. Denn was er sagt, stammt nicht von ihm selbst. Vielmehr sagt er das weiter, was er hört. Und er wird euch verkündigen, was dann geschehen wird. Er wird meine Herrlichkeit, sagt Jesus, sichtbar machen. Denn was er euch verkündet, empfängt er von mir. Meine erste Challenge heute für dich und mich ist, bist du offen für Gottes Reden und Wirken in deinem Leben. Ich muss ganz ehrlich sagen, je älter ich werde, desto mehr merke ich bei mir so eine Tendenz, dass ich immer weniger neugierig bin, dass ich immer mehr festgelegt bin in meinen Überzeugungen. Manchmal ertappe ich mich sogar dabei, dass ich die Bibel lese, einfach nur um mich zu bestätigen, dass mein Leben, meine Überzeugung, meine Meinung, meine Auslegung der Schrift richtig ist und die andere natürlich falsch. Statt mich wirklich von Gottes Wort und von Gottes Geist neu inspirieren und verändern zu lassen. Und ich weiß, das ist ein Stück weit normal und auch gesund. Wir wollen reifen. Und dazu gehört es auch, dass wir eine gewisse Festigkeit gewinnen in unserem Glauben, in unserem Leben, in unseren Überzeugungen. Dass wir nicht mehr von jedem Wind der Lehre, wie Paulus das an anderer Stelle sagt, uns aus dem Konzept bringen lassen. Aber wenn wir darüber so sehr erstarren, dass selbst Gott und sein Wort uns nicht mehr bewegt, nicht mehr mobilisiert kriegen, dann stimmt da was nicht. Bist du offen für Gottes Reden und Gottes Wirken in deinem Leben? Ich möchte dich herausfordern. Ich habe irgendwann, wo mir das aufgefallen ist bei mir selbst, habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, meine Bibellese immer mit einem kurzen Gebet zu beginnen. Und das ist wirklich kurz. Ihr werdet das nicht glauben, aber es ist wirklich kurz. Und zwar bete ich immer, rede Herr, dein Schüler hört oder dein Jünger hört. Jünger ist nichts anderes als Schüler. Rede Herr, dein Jünger hört. Und damit bringe ich mich selbst in die richtige Perspektive. Ich mache mir bewusst, dass hier ein heiliger Moment ist. Ein Moment, wo ich dem lebendigen Gott begegne, wo ich seine Stimme hören möchte und wo ich von ihm lernen und belehrt werden möchte. Vielleicht ist das auch ein guter Tipp für dich, bevor du die Bibel aufschlägst, dich so einzustimmen, zu sagen, rede Herr, dein Schüler hört. Dann lies die Bibel mit der Erwartung, dass Gott zu dir spricht. Nicht nur, um ein Häkchen zu machen und zu sagen, ja, habe ich gemacht, Pflicht erfüllt, sondern wirklich mit der Erwartung, dass der lebendige Gott dir in seinem Wort begegnen möchte, dass er zu dir reden möchte. Markier dir Worte, markier dir Verse, die dich besonders ansprechen. Nicht einfach wild rummarkieren, sondern wirklich das, wo du merkst, hier spricht Gott ganz konkret, ganz persönlich zu mir. Schreib sie dir auf, nimm sie ins Gebet, denk darüber nach. Warum hat gerade dieser Vers, dieses Wort vielleicht bei dir etwas ausgelöst? Vielleicht dich sogar herausgefordert, wo du sagst, irgendwie gefällt mir das nicht. Da geht mir etwas gegen den Strich, wenn ich das lese. Schau, wie dich Gottes Wort im Alltag leitet, vielleicht bei den kleinen oder auch bei den großen Dingen deines Lebens. Nimm das mit, prüfe das, erlebe das. Lass es lebendig werden. Und auch wenn die Bibel das klarste Reden des Geistes Gottes in unserem Leben ist, ist es nicht das einzige Reden Gottes. Und die Bibel macht das auch sehr deutlich. Deswegen möchte ich euch wirklich herausfordern, nicht nur eure Bibel fleißig zu lesen als ein Hören und Reden Gottes, sondern dass ihr auch in eurem Alltag wachsam seid. Dass ihr euch immer wieder fragt, einfach in ganz normalen alltäglichen Situationen, dass ihr euch fragt, wo ist Gott? Wo ist Gott gerade jetzt hier in diesem Moment? Wenn wir glauben, dass Gott allgegenwärtig ist, dann ist er in jedem Moment deines Lebens da. Ob du ihn bewusst wahrnimmst oder nicht, ob du ihn hörst oder spürst oder erlebst oder ob du vielleicht gerade das Gefühl hast, dass Gott ganz fern ist. Frag dich, wo ist Gott? Wie sieht er mich gerade? Wie sieht Gott vielleicht gerade diese Situation, in der ich stecke? Oder die Person, mit der ich es gerade zu tun habe? Achte auch auf das Reden des Geistes Gottes durch deine Mitmenschen. Gerade die Menschen oder die Aussagen von Menschen, die uns stören, können, heißt nicht, dass sie müssen, aber sie können ein Reden Gottes in unserem Leben sein. Umstände, Herausforderungen, Schwierigkeiten, ja sogar Schmerz können ein Reden Gottes sein. Frag dich, was will Gott mir hier sagen? Vielleicht wird der ein oder andere jetzt einwenden und sagen, aber Robert, nicht jeder Eindruck, den ich habe, ist ein Reden Gottes. Und das stimmt. Nicht jeder Traum, den wir haben, nicht jeder Eindruck, nicht jeder Gedanke, der uns in unseren Kopf schießt, ist ein Reden Gottes. Und deswegen gibt Paulus den Thessalonichern auch diese Mahnung mit, die zur Jahreslosung geworden ist. Prüft alles und behaltet das Gute. Wie können wir nun prüfen? Und ich denke, das ist deutlich geworden. Zuallererst prüfen wir mit dem Wort Gottes, weil es die klarste Offenbarung von Gottes Wesen und Gottes Willen durch seinen Geist ist. Und wenn jemand oder ihr euch selbst Gedanken macht, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, dann dürft ihr euch sicher sein, wo auch immer dieser Gedanke hergekommen ist, er ist nicht von Gott. Und den dürfen wir auch fahren lassen. Johannes Calvin, er vergleicht die Bibel mit einer Brille. Und ich fand das Bild sehr schön. Ich bin kein Calvinist, aber wo er recht hat, hat er recht. Calvin vergleicht die Bibel mit einer Brille. Und er sagte, die Bibel ist nicht nur das Buch, das wir lesen, sondern auch, womit wir alles andere lesen. Ja, es ist eine Brille. Es ist nicht nur eine Brille, es ist nicht nur schön, um anzuschauen und zu sagen, wow, was für eine tolle Brille, sondern eine Brille ist dazu da, dass wir sie aufsetzen und durch die Brille durch besser lesen und sehen und verstehen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Bibel gut kennen. Je besser wir die Bibel kennen, desto klarer können wir das Gute erkennen. Und das ist eine zweite Challenge hier an dich. Ich möchte euch eine Faustregel mitgeben, wie wir uns die Brille also anziehen können. Und zu dieser Faustregel gehört zuallererst der Daumen. Der Daumen steht für das Hören des Wortes Gottes. Es ist gut, dass ihr euch trotz des schlechten Wetters hier auf den Weg gemacht habt, um diese Predigt zu hören, diesen Gottesdienst zu erleben. Es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes hören. Gott sei Dank gibt es heutzutage, Eugen hat das schon angedeutet, so viele mehr Möglichkeiten, Gottes Wort zu hören. Wir können Podcasts hören, wir können uns Predigten bei YouTube angucken. Es gibt Bibel-Apps noch und nöcher, die Gottes Wort uns zugänglich machen. Und ich bin da leider nicht ganz so up-to-date, aber ab und zu mal teste ich das oder höre es von anderen. Mittlerweile gibt es da so viele tolle Möglichkeiten, wirklich mit ganz minimalem Aufwand sich Gottes Wort vor Augen zu führen, mit einer kleinen Meditation, mit dem Hören von einem Psalm oder einem Bibelvers. Also das Hören ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Der zweite ist der Zeigefinger. Und das ist das Lesen, ja, mit dem Lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade schon gesehen habt. Mir hilft das, ja, mein Zeigefinger als Lesehilfe. Also, wenn ihr euren Zeigefinger das nächste Mal benutzt, denkt an das Lesen. Und das ist wichtig, dass ihr einen Plan habt. Ja, wenn wir uns nicht einen Plan machen, wenn wir nicht gute Gewohnheiten uns angewöhnen, dann werden wir immer Schwierigkeiten haben, das wirklich umzusetzen. Deswegen macht euch einen Plan, wenn ihr noch keinen Bibelleseplan habt. Es gibt in der Bibel-App zum Beispiel so vorgefertigte Bibellesepläne, wenn ihr so gar keine Idee habt. Ja? Und es geht auch gar nicht darum, dass ihr besonders viel lest. Ja? Das ist gar nicht der Sinn der Sache, sondern wichtig ist, dass man regelmäßig dranbleibt. Ja? Dass ihr täglich euch die Zeit nehmt, etwas zu lesen. Und wie gesagt, wenn ihr so gar keine Idee habt, der 1. Thessalonicher Brief ist immer ein guter Weg. Fangt da an, liest mal einen Abschnitt oder zwei, bis euch vielleicht ein Wort, ein Satz, ein Vers anspricht, wo ihr sagt, wow, da spricht Gott jetzt zu mir. Haltet das fest, markiert euch das, schreibt es auf, geht damit durch den Tag. Aber macht es wirklich zu einer Gewohnheit, jeden Tag sich Gottes Wort zu lesen. Dann der Mittelfinger, ist in diesem Fall nichts Negatives, da dürft ihr das mit verbinden, das Nachdenken. Dass wir wirklich Gottes Wort nicht nur hören, nicht nur lesen, sondern dass wir darüber nachdenken. Und jemand hat das mal gesagt, ich habe jetzt nicht geprüft, von wem das Zitat ist, aber wahrscheinlich wird es irgendwelchen schlauen Menschen zugeschrieben werden, nämlich, dass ein spitzer Bleistift besser ist als das schlauste Gehirn. So meine freie Übertragung. Und ich glaube, da ist so viel Wahrheit drin. Ja? Schreibt euch die Dinge auf. Nehmt euch ein Blatt Papier oder ein Notizheft oder ein Kalender oder wie auch immer ihr Gedanken festhalten möchtet. Aber schreibt euch die Dinge auf, damit ihr sie nicht vergesst. Ja, damit ihr drüber nachdenken könnt. Ja, vielleicht gibt es einen Vers, der euch wichtig geworden ist und ihr schreibt euch den auf einen Notizzettel und klebt den an euren Kühlschrank oder an den Spiegel und vor dem Zähneputzen schaut ihr da nochmal hin. Ja, Zähneputzen, auch eine gute Angewohnheit. Dann seht ihr diesen Vers und habt das wieder vor Augen und denkt darüber nach. Dann der Ringfinger. Das ist das Studieren von Gottes Wort. Und ja, ich glaube, es ist gut, wenn wir Gottes Wort wirklich systematisch nicht nur lesen und hören und darüber nachdenken, sondern dass wir es wirklich studieren. Es ist gut, wenn ihr ein Bibellexikon habt. Mittlerweile gibt es auch viele dieser Dinge kostenlos online, wo man Begriffe nachschlagen kann. Ihr werdet vielleicht eine Bibel haben, wo Parallelverse aufgeschrieben sind. Ja, und wenn ihr lest, dann schlagt die auch nochmal auf und lasst euch Gottes Wort durch Gottes Wort erklären. Es gibt tolle Studienbücher und Literatur, die so Einführungen geben in die einzelnen Bücher der Bibel. Ja, manchmal hat man das Gefühl, man liest das und man versteht gar nicht, wer spricht da eigentlich zu wem und warum, was ist da die Situation dahinter. Da können gute Literatur uns eine Hilfe geben, dass wir eine Idee bekommen, was da eigentlich passiert und wir das besser verstehen und anwenden können. Aber was noch viel wichtiger ist als das selbstständige Bibelstudium und die Literatur, ist das Studium in der Gruppe. Jesus hatte ganz bewusst eine Gruppe von Menschen, mit denen er zusammen unterwegs war. Ja, sie haben gemeinsam gelernt, nicht nur von Jesus, sondern auch voneinander. Ja, manchmal hat der eine oder andere vielleicht schon eine Erfahrung gemacht, die mir weiterhilft in meinem persönlichen Bibellesen. Ja, manchmal braucht man einfach, ich nenne das so Crowd-Intelligenz. Ja, der eine hat keine Idee, der zweite hat keine Idee, aber der dritte hat vielleicht eine Idee. Ja, und dann tut man die Köpfe zusammen und findet Dinge heraus und lernt voneinander. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das Studieren auch in der Gruppe praktizieren. Und deswegen ermutigen wir und bitten wir jeden Menschen, bieten das an, dass jeder Teil einer Kleingruppe ist. Ja, das geht nicht darum, dass man da nicht miteinander kuschelt oder lecker isst, sondern es geht darum, dass man zusammen in der Bibel liest, gemeinsam studiert, darüber nachdenkt, hört und sich austauscht darüber, was Gott uns sagt. Dass wir die Fragen, die wir haben, wirklich stellen. Und das Spannende ist ja, dass meistens Gott schon eine Antwort vorbereitet hat und wir dann gemeinsam das entdecken dürfen. Der kleine Finger ist das Auswendiglernen. Ich weiß, das kommt meistens zu kurz, geht mir ähnlich. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig. Nur das, was wir im Alltag parat haben, können wir auch im Alltag verwenden. Ganz ehrlich, ihr könnt die allerbeste christliche Literatur in eurem Schrank haben. Ja, wenn ihr im Alltag von binnen Sekunden manchmal Entscheidungen treffen müsst, was ihr tut oder lasst, dann wird euch das wenig helfen. Weil ihr dann jetzt wissen müsst oder entscheiden müsst und tun müsst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort wirklich verinnerlichen, dass wir es auswendig lernen. Ich bin so dankbar, dass ich als Kind und junger Mensch schon angehalten worden bin, Bibelverse auswendig zu lernen. Und ja, ich habe wahrscheinlich hunderte von Bibelversen auswendig gelernt und nicht alle kann ich aktiv noch so aufsagen, aber der Eindruck, die Botschaft, die Aussage davon ist hängen geblieben. Und auch in meinem Theologiestudium waren wir angehalten, nochmal ein paar hundert Bibelverse auswendig zu lernen. Und ich merke, wie ich davon einfach unglaublich profitiere. Ja, weil ich eben nicht erst lange suchen muss. Auch die Möglichkeiten gibt es. Ja, eine gute Bibel-App hat eine Suchfunktion. Ja, man kann heute sehr schnell dann, wenn man eine grobe Idee hat, das muss auch irgendwo in der Bibel stehen, danach googeln und das dann auch finden. Ja, das mache ich auch. Ja, aber es ist so wichtig, dass man das erste Mal in diesen aktiven Gedankenstamm bekommt. Deswegen lernt Bibelverse auswendig. Und übrigens, mittlerweile sagen das auch die Neurologen, das ist eine der besten Arten und Weisen, unser Gehirn überhaupt fit zu halten und alle möglichen Gehirnkrankheiten zu vermeiden oder zumindest zu verzögern. Ja? Also auswendig lernen, ganz, ganz wichtig. Und wenn wir schon auswendig lernen, warum nicht die Wahrheit Gottes aus seinem Wort? Und wenn ihr Bibelverse habt, die euch immer und immer wieder wichtig sind, ich habe auch so ein paar und wahrscheinlich habt ihr, wenn ihr meine Predigten schon öfters gehört habt, die eine oder andere Bibelstelle, die wisst ihr schon, die kommt immer und immer wieder, weil die so wichtig und hilfreich für mich selbst war und ich hoffe, dass die für euch auch hilfreich sein kann. Lernt diese Dinge auswendig, dass ihr sie wirklich parat habt im aktiven Wortschatz, im aktiven Denken, wenn ihr in die Welt schaut, dass ihr wirklich eine Brille habt, die funktioniert, durch die ihr die Situation durchschauen könnt und besser machen könnt. Aber das Allerwichtigste ist das Letzte und das ist die Handfläche. Ja? Und zwar, wenn wir die Bibel wirklich fest im Griff haben wollen, ja, dann muss die auch in der Handfläche liegen. Ja? Wenn man mit einer Bibel durch die Gegend läuft, dann macht man nicht so, nicht so, nicht so oder so, sondern man macht so, ja? Dass man sie fest im Griff hat. Und das ist die Handfläche, das ist das Anwenden. Es gibt nichts Gutes, das ist so eine kleine Mini-Predigt, die mich im letzten Jahr verfolgt, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Jesus, er lehrt seine Jünger: an den Früchten werdet ihr sie erkennen. In eurem Leben, wenn ihr die Dinge, erst wenn ihr sie anwendet, werdet ihr merken, ob das wirklich wahr ist oder nicht. Ob ihr es wirklich verstanden habt oder nicht. Jemand hat mal so eine Statistik gemacht, keine Ahnung, ob die stimmt, aber ich glaube, von der Tendenz her ist da viel Wahres dran. Ja? Wenn wir etwas hören, dann ist die Wahrscheinlichkeit ungefähr 5%, dass wir es behalten. Wenn wir lesen, nachdenken, studieren, auswendig lernen und so, dann steigt diese Wahrscheinlichkeit. Aber die größte Wahrscheinlichkeit, dass wir etwas behalten, wirklich behalten, verinnerlichen, parat haben, ist, dass wir es tun, dass wir es anwenden. Ja, und nur wenn wir Gottes Wort in unserem Leben anwenden, dann werden wir nicht nur die Früchte davon ernten, sondern dann haben wir wirklich diese 95%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir es wirklich besitzen und parat haben. Und das als kleine Faustregel und Challenge. Ja, prüfet alles und behaltet das Gute. Wir müssen Gottes Wort wirklich in unserer Hand haben. Hören, lesen, nachdenken, studieren. Vor allen Dingen nicht nur alleine, sondern in der Gruppe auswendig lernen und anwenden, damit wir wirklich diese Brille, ja, die Bibel für uns sein muss, auf den Augen haben und durch die Welt gehen können und klar sehen können. Ich möchte zum Schluss ein Problem ansprechen, das, glaube ich, heute aktueller denn je ist. Und das Problem hat damit zu tun, dass wir heutzutage nicht zu wenig Informationen haben, sondern eigentlich viel zu viel. Wie gehen wir mit der Informationsflut um, die uns umgibt? Wir können unmöglich alles prüfen. Jede Sekunde entsteht mehr Information, als wir in unserem ganzen Leben lesen oder verinnerlichen könnten. Und mit künstlicher Intelligenz wird das auch nicht besser. Wie lernen wir in dieser Informationsflut nicht zu ertrinken? Erstens, ich glaube, es ist ganz wichtig, ein paar Tipps. Wir konzentrieren uns auf die Wahrheit und auf das Gute und nicht auf Lug und Trug. Ich habe mir sagen lassen, ich bin da kein Fachmann, aber ich habe mir sagen lassen, dass Verkäufer werden nicht dadurch auf Falschgeld trainiert, dass man ihnen einen Haufen Blüten auf den Tisch legt und zeigt, was man da alles so an Falschgeld produziert hat, sondern sie werden dadurch trainiert, dass sie echtes Geld bekommen und dass ihnen gezeigt wird, wie man echtes Geld erkennt, nämlich anhand der Marker, die echtes Geld ausmachen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch nicht nur mit dem ganzen Lug und Trug auseinandersetzen, was es da vielleicht für Theorien gibt und was weiß ich was für Philosophien, sondern dass wir uns vor allen Dingen zuallererst mit der Wahrheit und mit dem Guten beschäftigen und nicht mit Lug und Trug. Zweitens, wir brauchen Oasen der Stille und der Ruhe. Weniger ist in den allermeisten Fällen mehr. Ich muss das mal ganz deutlich sagen und ich weiß, ich rede hier als jemand, der selbst diese ganzen Kämpfe kämpft, jeden Tag. Wir müssen es lernen, abzuschalten. Diese Welt, die wir in unserer Hosentasche tragen, die überall um uns herum leuchtet und blinkt. Diese Dinge müssen auch mal ausgehen können. Wir müssen sie auch mal weglegen können. Wir müssen auch mal loslassen können. Weiß jemand, was FOMO bedeutet? Fear of missing out, ist Englisch, heißt die Angst, etwas zu verpassen. Wisst ihr, was die größte Ursache für die ganzen Depressionen und psychischen Erkrankungen unter Jugendlichen heutzutage ist? FOMO. Wenn wir erfolgreich durchs Leben gehen wollen, dann müssen wir uns dieser Angst stellen und wir müssen sie abstellen. Dadurch, dass wir ganz bewusst sagen, ich gehe dieses Risiko ein. Ich gehe das Risiko ein, irgendetwas zu verpassen. Weil die Realität ist, wir werden wahrscheinlich das Allermeiste, was auf dieser Welt passiert, verpassen. Und wenn wir niemals zur Ruhe kommen, dann drehen wir durch. Dann laufen wir wie Zombies durch diese Welt und haben Angst vor Dingen, die nicht einmal existieren. Und das ist leider die Realität, in der wir heutzutage leben. Wir müssen nicht erstmal das ganze Gift probieren. Gift gehört in den Giftschrank. Und da sollten wir es reinstellen Und da sollten wir es auch lassen. Es ist so wichtig, dass wir Oasen haben der Stille. Und ich möchte ein paar praktische Tipps weitergeben und ich gehe davon aus, dass es hoffentlich nichts Neues für euch ist, aber einfach nur, damit wir es nochmal deutlich gesagt und gehört haben. Gottes Wort vor Nachrichten und Social Media. Wenn du morgens aufstehst, mach es dir wirklich zur Gewohnheit. Nicht der Griff zum Handy und zu gucken, was habe ich im Status verpasst, was haben alle meine Freunde letzte Nacht gefeiert oder welche schlimmen Nachrichten gibt es jetzt schon wieder. Wie geht's den Reichen und Schönen? Sondern dass wir zuallererst zur Bibel greifen. Wenn ihr das nicht am Abend vorbereitet und plant, dann wird es nicht passieren. Handy ausschalten, weglegen, sodass ihr gar nicht erst rankommt, Bibel auf den Tisch und eine Lampe dabei. Und wenn ihr aufsteht, ist eure erste Handlung, Gottes Wort aufzuschlagen. An der Stelle, von mir aus 1. Thessalonicher. Und dann fangt ihr an, da drin zu lesen. Das ist wichtig. Gottes Wort vor Nachrichten und Social Media. Mehr guten Input und weniger schlechten. Wisst ihr, die guten Dinge sind ganz einfach. Die Schwierigkeit ist häufig, dass wir diese einfachen Dinge nicht tun, weil wir sie uns nicht zur Gewohnheit gemacht haben. Was dann stattdessen passiert ist, dass dieses Gerät hier uns dressiert und uns sagt, was gut und richtig ist. Und glaubt mir, da wird sehr, sehr viel Geld investiert, euch dazu zu bringen, dass ihr dieses Ding so lange wie möglich vor Augen habt und immer weiter scrollt und weiter scrollt und weiter scrollt. Weil damit machen bestimmte Menschen ihr Business. Es ist ja nichts Schlechtes daran, sein Business zu machen, aber wir müssen wissen, was das für ein Business ist. Mehr guten Input und weniger schlechten. Wie viel Zeit verbringst du mit Netflix oder mit Fernsehen oder mit Social Media? Und wie viel Zeit verbringst du da im Vergleich dazu mit Bibellesen, mit Hören, mit Studieren, mit Nachdenken, mit Auswendiglernen und vor allen Dingen mit Anwenden, mit Leben, mit dem guten Leben? Dritter Tipp. Weniger konsumieren und mehr kreieren. Sorry, da muss ich zu mir selbst predigen. Ja? Wir alle sind so leicht zu verführen. Es ist doch so einfach. Man setzt sich hin, drückt einen Knopf und dann muss man nichts mehr tun. Beim Handy muss man vielleicht noch mit dem Daumen so machen. Ja? Und alles andere passiert automatisch. Stundenlang kann man das tun. Und das hört doch nicht auf. Das ist nie zu Ende. Es geht immer weiter und wenn man dann auf einmal Hunger bekommt, stellt man fest, oh, ist schon wieder 2-3 Stunden vergangen. Der einzige Weg aus dieser Konsumentenfalle raus ist, dass wir das weglegen, ausschalten und dass wir anfangen, etwas zu erschaffen. Gott hat uns in seinem Ebenbild erschaffen und Gott ist ein Schöpfer und er hat uns als seine Geschöpfe, als Menschen den Auftrag gegeben, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Wir sollen wie Gott kreativ werden. Wir sollen Hand anlegen, wir sollen Gutes tun und nicht auf der Couch faul rumlümmeln und uns berieseln lassen. Werde aktiv. Weniger konsumieren, mehr kreieren. Und das Letzte, wir brauchen einen Ruhetag. Es ist gut, dass ihr heute hier in den Gottesdienst gekommen seid. Wir brauchen auch einen Ruhetag von Konsum. Die Läden sind Gott sei Dank noch in unserem Land aufgrund von einem christlichen Menschenbild, ja, sind die noch am Sonntag zu, weitestgehend. Aber der Konsum findet ja nicht nur in der Shopping Mall statt. Ja. Ich glaube, ihr wisst ganz genau Bescheid. Es ist wichtig, dass man das Handy schlafen legt. Und zwar nicht bei euch im Bett, sondern woanders. Ja. Ich weiß, das ist so einfach. Ja? Man lächelt drüber. Aber wenn man das dann versucht zu tun, dann merkt man, ui, und was ist das? Was ist da mit uns passiert, dass wir unser Handy nicht mehr schlafen legen können? Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal euer Handy verloren habt. Ich vermute, das war ein sehr schrecklicher Moment. Schalt es aus, konzentrier dich auf die Menschen. Schaff dir digital freie Zonen und Zeiten. Er hat die ganze Welt erschaffen und er ruhte am 7. Tag. Wie viel mehr brauchen wir einen gesunden Rhythmus von Anspannung und Entspannung? Wir brauchen einen Ruhetag. So, und jetzt ist es an euch. Prüft alles und behaltet das Gute. Lasst mich mit einem Segensgebet des Apostel Paulus schließen, das gleich im Anschluss kommt. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Amen.